Jetzt kamen die Leute ein drittes Mal vor. Nämlich als stolze, selbstbewusste, Bedürftige nach einem Arbeitsplatz. Sollen sie sich einmal überlegen, ob das eigentlich eine anständige Art ist, sein Leben zu fristen.
Ich glaube, dass das andererseits, das stößt doch auf fruchtbaren Boden, da, weil die Leute selber auf der Grundlage der erzwungenen Abhängigkeit vom Geschäft selber praktisch das Einnehmen Arbeitsplatz sich übersetzen als dann soll aber auch mein Lebenswille sein. Sonst weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, dass man das schluckt, was sie bereits auf existenten Arbeitsplätzen und erst recht nach neuer Bedarfslage auf der Grundlage der neuen verschärften Konkurrenz wie in den USA versprechen. Ja, die Leute ja praktisch schlucken.
Naja, weißt du, jetzt probiere ich ja die ganze Zeit gegen das, dass die das schlucken, die darauf aufmerksam zu machen, was sie da schlucken.
Wenn sie eine Prognose machen, ob sie schlucken, dann argumenten lieber, dass sie nicht mehr schlucken.
Was?
Und das ist ein Fehler. Der Fehler ist so elementar wie verbreitet. Der Fehler heißt, wenn mir nichts anderes angeboten wird als eine Sache, die gar kein Mittel ist, ich das aber als einziges Mittel benutzen muss, erkläre ich es auch zu einem Mittel. Hatten wir heute Abend übrigens auch schon mal, ne, diese Denkungsart. Da bezog sich es aber auf den demokratischen Einfluss, den einem dieser Staat einräumt.
Wollen wir so viel Einfluss an, wie ich ihn erkämpfe. Wenn ich es tue.
Ja, aber da bin ich eigentlich nicht mal bezogen, kurz die Analogie der Antiatombewegung, die du vorhin angesprochen hast, vielleicht auch mal durchdenken. Dann finde ich die Bilanz gar nicht so positiv, wie du gesagt hast. Es gab mal eine große Antiatombewegung in Deutschland. Da gab es durchaus radikale Elemente drin. Gesagt haben, das spricht für die Abschaffung der Produktionsweise und so weiter. Aber die hat sich auch zu einem großen Teil darauf eingelassen, zu sagen, aber na gut, Produktionsweise, naja, vielleicht 100 Jahre oder so, appelliert, an wen können wir dann appellieren, wir müssen an den Staat appellieren. Mit dem Fehler hat es in der Bewegung eine ziemliche Fortentwicklung gegeben. Ein Teil von den Leuten hat daraus eine Karriere gemacht als neue Partei, die Grünen. Und ein Teil von den Leuten hat gemeint, in den Grünen einen Ansprechpartner für dieses Thema zu haben. Und die Grünen haben genau das gemacht, was, wenn man an die Macht kommt in diesem Laden, man machen muss. naja, wir wollen die Atomkraft ja abschaffen, aber die Wirtschaft muss ja gehen. Also sie laufen sie erstmal noch ein bisschen. Irgendwann in 20 Jahren können wir sie vielleicht abschalten. Dann abgeschaltet worden sind in Deutschland erst welche in einem größeren Umfang. Als die Kanzlerin gesagt hat, das ist ihr verirrt. Blödes Deutschland vielleicht ein bisschen heikel. Und nicht, weil die Grünen es erzwungen haben. Das hat Merkel gemacht. Und jetzt gibt es lauter Leute, die irgendwie die Atomkraft nicht besonders gut finden, die Grünen wählen, aber die sich gefallen lassen, offenbar. Gerade macht die EU eine neue Initiative, dass Atomkraft die Energie der Zukunft der Europäischen Union ist. Auf kleiner Basis, mit lauter kleinen und so weiter. Siehst du großartigen Widerstand? Ich sehe keinen. Und ich würde sagen, das kommt genau von der Illusion, dass man im Staat einen Ansprechpartner hat.
Der Satz, der Staat räumt mir so viel Einfluss ein, wie ich mir erkämpfe, stimmt nicht. Muss ich wirklich richtig sagen, der stimmt nicht. Wenn man meint, man muss sich auf die Hinterbeine stellen und für ein Anliegen zu kämpfen, dann geht man davon aus, dass man es beim Gegenüber mit einem Gegner des eigenen Anliegens zu tun hat. Wenn man auf Einfluss setzt, dann geht man davon aus, dass man sein Anliegen in den Anliegen der anderen Seite, der Regierung mit ihrer Raison, mit ihrer Programmatik unterbringen kann. Die Regierung beziehungsweise der Staat jedenfalls geht davon aus. Der Staat räumt einen Einfluss ein, immer unter der Bedingung, dass er sich als Beitrag zu dem, was das Staatsprogramm ist, bewährt. Dass er sich da eingliedert und das voranbringt. Und dafür ist übrigens wirklich die Grüne Partei ein Prachtexemplar. Dass der Staat nicht den Satz befolgt, den du sagst, kann man zum Beispiel an Folgendem entdecken. Der Staat steht schon zu Demonstrationen anders als zum Beispiel zum Wählen. Ja, der räumt ein Demonstrationsrecht ein. Ist auch eine tolle Sache. Das ist eine tolle Einrichtung der Demokratie. Ein Staat schreibt sich ins Gesetz rein. Ich gehe davon aus, dass ich Gründe stifte, dass meine Bürger unzufrieden sind. Also das schreibt er natürlich nicht ins Gesetz. Aber ins Gesetz schreibt er rein, unter freiem Himmel dürfen Sie das glattweg kundtun. Wenn der gleich so eine Einrichtung macht, Sie dürfen es kundtun, geht er offensichtlich davon aus, dass die Bedarf danach haben, was kundzutun. Ne? Ein Staat, wo die Leute immer zufrieden sind, bräuchten keinen freien Himmel zum Demonstrieren. Diesen Demonstrationen gegenüber steht ein Staat, der das Demonstrationsrecht einräumt, sehr verteidigungsbereit zur Seite. Verteidigungsbereit von sich. Es gibt ein richtig als Gesetzeswerk durchdekliniertes Wesen, das dafür sorgt, dass Leute es aber bitteschön auch bloß beim Demonstrieren zu belassen haben. Dass sie eine strikte Trennung zwischen ich trage meinen Willen vor, machen von und ich setze ihn um. Und das ist eine Sorte von Skepsis des Staates seinem eigenen Demonstrationswesen gegenüber, bei dem der sagt, solange die Leute demonstrieren, haben sie sich nicht sauber entschieden, ihre Anliegen ins politische Geschäft, wie ich es organisiere, einzuspeisen. Und so tritt er Demonstranten gegenüber und sagt, nehmt doch das andere Angebot der Demokratie wahr. Bringt eure Anliegen doch in die Politik ein. Und dann kommt dort das Kleingedruckte. Damit man Anliegen in die Politik einbringt, jetzt kommen die Phrasen, die ihr alle kennt, die haben alle einen eindeutigen Inhalt, müssen sie erstens politikfähig sein. Sowieso verfassungsgemäß, das sowieso. Aber sie müssen auch politikfähig sein. Das ist ein richtiges Sprachdenkmal für die Auflage, Anliegen, die man in die Politik einbringt, müssen verträglich, kompatibel und sogar förderlich sein für das, was die Politik sowieso schon macht. Dann müssen sie mehrheitsfähig sein. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Dann müssen sie sich nämlich verträglich machen, auch mit all den Anliegen, gegen die man vielleicht gerade noch demonstriert hat. Ja, bei der Kernkraft war das nicht bloß das Kernkraftkapital, sondern auch alle herrschenden Parteien und außerdem auch noch die IG Bergbau und Erden oder wie sie damals geheißen hat. Damit muss man sie mehrheitsfähig machen. So, jetzt merkst du, wie das Einräumen von Einfluss in der Politik wirklich organisiert wird. Es ist das Verlangen, die Unzufriedenheit, die man aus den herbeiregierten Umständen zieht, verträglich, ja sogar förderlich zu machen für das politische Geschäft, das einen überhaupt so unzufrieden gemacht hat. Und genau das haben die Grünen gemacht. Und deswegen sind sie eine erfolgreiche Partei geworden. Die alten Mitkämpfer bei den Atomkraftwerken sind heute welche, die kritisieren an TTIP, ob TTIP wirklich den regenerativen Energien und dem Wettbewerbsvorsprung Europas in dieser Frage zum Durchbruch verhilft, wagen wir zu bezweifeln. Das ist politikfähige Unzufriedenheit. Ja? Wirklich Partei zu ergreifen für die Durchsetzung deutscher Unternehmen, das sind natürlich wahnsinnig grüne Unternehmen, so wie RWE und E.ON und so, die haben ja alle mittlerweile ihre regenerative Sparte. Für die Durchsetzung Partei ergreifen für imperialistische Konkurrenzerfolge von diesen Konzernen auf dem euroatlantischen amerikanischen Weltmarkt. Das ist der Einfluss, den man wirklich haben kann in der Politik. Allerdings verfolgt man dann ein etwas anderes Anliegen, als was Atomkraftkritiker mal haben. Gehört aber eben zu den wirklichen Kunstgriffen dieser Staatsform, so was aus Unzufriedenheit zu machen.
Das gleiche Argument nochmal, weil das ja der Ausgangspunkt war, beziehen auf die Vorstellung mit der Gentechnik und den genmanipulierten Lebensmitteln. Da war ja der Endpunkt, die Auskünfte dazu alle okay, aber was folgt daraus? Das Einzige, was man tun könnte, wäre doch Einfluss nehmen auf die Politik mit möglichst vielen Menschen, die man gegen das Zulassen genmanipulierter Lebensmittel, also die man dafür agitiert, dagegen einzustehen. Und dann muss irgendwann die Politik sich auch darauf dagegen richten. Das war ja das Konstrukt. Und da möchte ich nochmal sagen, dass das nicht zusammenpasst. Die Auskünfte, die hier zu den Gründen für solche Lebensmittel gegeben worden sind und die Konsequenz dann wenigstens Einfluss nehmen. Wenn Einverständnis darüber herrscht, dass der Grund für ungenießbare Lebensmittel, und da ist ja die Sache mit dem Genmanipulierten bloß ein Aspekt davon, dass der Grund dafür nicht der ist, dass es nicht verboten ist, sondern dass der Grund dafür in der Rechnungsweise liegt, der die Lebensmittelproduktion unterworfen ist. Wenn darüber Einverständnis herrscht, dann kommt man von da aus auf den Staat, der die Sache betreut und da war die erste Auskunft in Kraft gesetzt. Und die zweite Auskunft war und gegebenenfalls auch an der einen oder anderen Stelle beschränkt. Der Schluss war, dann ist das Beschränken auch verdankt sich dem Maßstab, den der Staat dabei hat, das Ganze in Kraft zu setzen. So, jetzt gibt es da offenbar Unterschiede. Da gibt es Staaten, die verbieten genmanipuliertes Zeug, mehr oder weniger, und andere, die sehen darin einen Erfolgsweg. Aus welchen Gründen auch immer, aber das sind Unterschiede dabei. Wenn man so weit ist dann, und das mal das unterschrieben hat, dann kann man die Vorstellung, man könnte sich vor ungenießbaren Lebensmitteln retten, als einen Teilaspekt dessen, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, man könnte sich davor schützen, indem man genügend Leute dafür gewinnt, die richtigen Parteien zu wählen. Die kann man dann nicht als wenigstens mögliche Alternative, aber dafür ins Auge fassen. Deswegen nicht, weil das ja eine Alternative des Prinzips ist, von dem wir uns vorher darüber einig geworden sind und ihm nicht begründet, warum die Sache so ungenießbar ist. Eins lässt sich vielleicht haben, dass man Parteien findet, die in genfrei hergestellten Lebensmitteln die für die jeweilige Nation gangbare Alternative sehen. So, und dann findet man vielleicht eine grüne Regierung und unter der sind sie dann vertreten, solange wie das zu den entsprechenden Kalkulationen passt. Dieses Anhängsel der ganzen Frage hängt dann auch daran, dass es diese Alternative in der Politik überhaupt gibt. Aber dieses Anhängsel reicht überhaupt nicht heran an die Frage dessen, wie überhaupt die Lebensmittelproduktion aussieht, hierzulande, wo das mit den Genen eher verboten ist, und in Amerika, wo es eher populär ist, gleichermaßen, wo ja die Ungenießbarkeit von Lebensmitteln, die Frage, man muss es überhaupt den Produzenten vorschreiben, dass man sie essen kann, gleichermaßen und auf beiden Seiten des Atlantiks gilt. Und wenn man, also das wollte ich anschließen an die Ausführungen vorher, wenn man sich über den ganzen Grund der Sache einig geworden ist, dann hat man in dem, was man da vor sich hat, auch keine Alternative, für die man in der Politik Einfluss gewinnen kann.
Zumal dieses TTIP-Zeug doch erstmal klarstellt, apropos Schutzrechte, das ist ja hier sowieso keine Orgie an Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzrechten. Und diese, die stehen auch in einem ganz klaren Verhältnis zur Absicht des Staates, ein Wachstum zu generieren. Da entdeckt er doch TTIP als die Möglichkeit, die entsprechenden Wirtschaftsinteressen und an deren Profitproduktion eben freizusetzen durch so ein Abkommen und stellt doch solche, wie du sagtest, eben hart erkämpften Schutzrechte dann erstmal zur Disposition. Das ist doch jetzt in dem Sinne keine Priorität der Politik, irgendwelche Schutzrechte zu gewähren oder auf Leute zu hören, die du dann unterstellst, die das denn durchsetzen. Sondern wenn er der Auffassung ist, das ist der Brüller für das Wachsen von privatem Eigentum, also sprich von
Unternehmen, von deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen, dann, denn dann wandle ich auch erstmal diese Optik dieser Schutzrechte oben hin, naja, die können ja so ein Wachstum dann auch behindern.
Nochmal vielleicht von der Seite, wie die Kritiker, die TTIP-Kritiker sich da wirklich, wie ich meine, den Blick verstellen. Ja? Die TTIP-Kritiker denken daran, da haben sie recht, ich brauche diese Scheißschutzrechte. So, da haben Sie recht, die brauchen Sie wirklich, wenn Sie in diesen Laden reingeraten sind, brauchst du so ein Mist. Da sind Schutzrechte fast wichtiger als Lebensmittel. Ne? Absurd, aber es ist so. Und jetzt verwechseln Sie Ihren Standpunkt, Sie brauchen das, mit dem Standpunkt des Staates, der solche Schutzrechte erlässt. Die meinen allen Ernstes, deswegen würde er sie machen. Und weil sie meinen, die Schutzrechte werden vom Staat erlassen, weil die Leute sie brauchen, stehen sie bei TTIP richtig begriffsstutzig da. Ich charakterisiere es wirklich mal so. Wie kann denn der Staat seine Gesetze abbauen? Nicht, dass Sie nicht recht hätten, der baut wirklich Gesetze ab. Also wenn Sie das Abkommen zustande kommen, streicht er bestimmt an den Gesetzen was rum. Vielleicht sogar bei den gentechnologischen Lebensmitteln. Stellt euch mal vor, Bayer will jetzt Monsanto aufkaufen, habe ich heute im Mittagsmagazin gehört. Und dann soll Deutschland verbieten, mit gentechnologischen Lebensmitteln Weltmarktgeschäfte zu machen. Das wird so eine Sache. Also, aber der Irrtum, den die Leute da machen, ist, weil sie meinen, für ihren Bedarf nach Schutzrechten wären die Schutzrechte vom Staat wirklich gemacht. Das wär auch dessen Maßgabe. Stehen Sie richtig begriffsstutzig vor der Frage, wie Sie sich dann aufmachen, wie kann denn der Staat seine Gesetze abschaffen? Da gibt es welche, die sagen, das ist eine Deregulierungspolitik. Die greifen sogar zu der Behauptung, der Staat würde sich entstaatlichen und abschaffen. Weil Sie den Staat verwechseln mit dem, was Sie vom Staat haben möchten, meinen Sie, wenn er da was streicht, wird er sich abschaffen. Da liegt ein dicker Irrtum drin. Jetzt nochmal das, was eben nochmal rekapituliert worden ist. Wenn doch der Staat aber die Schutzrechte dafür erlässt, dass solche Lebensmittelkonsequenzen, solche Arbeitskonsequenzen, solche Lohnkonsequenzen, wie der Kapitalismus, den er haben will, sie produziert, diese Produktionsweise nicht untergräbt. Wenn also die Schutzrechte das Weitergehen dieser Produktionsweise schützen sollen, dann ist schon der Maßstab dieser Schutzrechte das Funktionieren dieser Produktionsweise. Und dann ist es nicht ein Irrweg, sondern eine konsequente Fortentwicklung dieses Gedankens, dass der Staat sich dauernd und bei TTIP nochmal extra daran misst, ob sie denn auch dem Weitergedeihen und Wachsen dieser Produktionsweise dienen, die Scheißrechte. Und so kommen die auf den Standpunkt, wenn sie dem im Wege stehen, müssen sie auch weg. Ich will gar nicht bestreiten, sondern im Gegenteil öffnen, was damit mit TTIP auf der Tagesordnung ist. Mal einen Ausblick geben, worum geht es denn in diesem Abkommen den Staaten, die es vielleicht machen. Das ist wirklich so, dass da zwei Staatenblöcke mit dem Willen unterwegs sind. Sie können als Nation und auch als Staatenblöcke doch nur daran gewinnen, in Sachen Wachstum, in Sachen politischer Macht, in Sachen Einfluss auf der Welt, wenn sie den Kapital auf ihrem Territorium und über ihre Grenzen hinaus mehr Freiheiten zur schrankenlosen Konkurrenz, zur Anwendung ihrer Geschäftsrechnung einräumen. Das ist wirklich wahr, aber da merkt man, dieser Staat schafft sich nicht ab oder diese Staaten schaffen sich nicht ab, die machen das Gegenteil. Die wollen die Mittel ihrer Macht mehren und nicht weniger werden. Die wollen die Kapitale, denen sie zutrauen, die können eine solche Gelegenheit nutzen, dass man ihnen schrankenloseres Konkurrieren einräumt. Die wollen sie zu Wachstum voranbringen, weil das die Basis ihrer eigenen ökonomischen und auch politischen Macht ist. So, das ist das, was wirklich da los ist bei TTIP und insofern stimmt es. Da arbeiten sich, und zwar im Ringen miteinander, diese zwei Staaten, also Europa als Staatenblock und die USA, arbeiten sich wirklich vor zu einem neuen Stadium freierer, erbitterter Konkurrenz der Kapitale. Das ist so. Das muss man jetzt wieder nicht bestreiten. Bestreiten muss man nur, das sei doch sowas wie Deregulierung und Entstaatlichung. Nein, nein, nein. Das ist ein knallhartes staatliches Konkurrenz- und Durchsetzungsprogramm. Und es ist wahr, da haben die TTIP-Kritiker mit der Beschreibung der Verhältnisse wieder recht. Staaten, die dieses, ich nenne es mal, neues Stadium der Konkurrenz untereinander für ihre Kapitale eröffnen, die verlangen ihren Völkern als Insassen das Aushalten neuer Rücksichtslosigkeit ab. Nur wenn sie das nicht taugen, wenn sie das nicht können, dann taugen sie halt nichts. Das ist der staatliche Standpunkt. Ja, das ist wieder der Fehler, weißt du? Der Fehler ist, dass sie aus der Angewiesenheit auf diese Scheißschutzrechte den falschen Schluss ziehen, dann seien sie auch für sie da. Merkst du, das ist heute Abend dauerndes Grundmuster. Das ist der Fehler. Und jetzt kriegen sie eigentlich gerade von den Politikern in Wort und Tat eine Art Lehrstunde verpasst. Nein, nein, die Politik hat diese Rechte für was anderes reserviert und teilt sie sich demgemäß neu ein. Mit dem letzten wollte ich halt nochmal ein bisschen Werbung machen für besorgt euch diesen Gegenstandpunktartikel in dem Heft mit der schönen Oberüberschrift der Dollarimperialismus. Da steht nämlich drin, was es wirklich an aufschlussreichen Fortentwicklungen über die Weltmarktkonkurrenz zu studieren gibt bei diesem Ansinnen von Europa und USA, so ein Abkommen zustande zu bringen. Ja.
Ich muss sagen, jetzt ist der. Ganz kurz eben zwei Worte. Da habe ich vorhin mal das Wort auf, es gibt keine Alternative. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Diese scheint es ja nicht zu sein, scheint ja konsensiert zu sein. Und du hast ein wunderbares Wort gesagt, das war dieses Wort Weg. Da gibt es dann keinen Weg, um gegen dieses, was du sehr ausführlich beschrieben hast, Desaster, was auf uns zukommt, zu beschreiten, gibt es da keinen Weg. Und wie sieht er aus? Das wäre an sich mein Wunsch, wenn der Titelweg der falsche sein sollte.
Der Weg, den ich nahelege, war wirklich erstmal ganz bescheiden. Die Menschen sollen mal prüfen, ob sie gut damit bedient sind, auf diese Verhältnisse immer wieder zu setzen.
Ich denke, da war eine Antwort.
Okay.